Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Nach diesen Worten waren einige davon überzeugt, er ist wirklich der Prophet, den Mose uns angekündigt hat. Andere wieder sagten, nein, er ist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Eine dritte Gruppe meinte, das kann gar nicht sein, er kommt doch aus Galiläa. Und in der Heiligen Schrift heißt es schließlich, der Christus soll von David abstammen und wie David aus Bethlehem kommen. So waren die Meinungen über Jesus sehr geteilt. Einige hätten ihn gern festgenommen, aber keiner wagte es, gegen ihn vorzugehen. So kehrte die Tempelwache zu den obersten Priestern und den Pharisäern zurück, ohne Jesus festgenommen zu haben. Weshalb bringt ihr ihn nicht mit? Stellten sie die Soldaten zur Rede. Die Soldaten verteidigten sich. Noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann. Da wurden die Pharisäer ärgerlich. Habt ihr euch also auch von ihm beschwatzen lassen? Gibt es etwa unter uns Pharisäern oder Mitgliedern des Hohen Rates auch nur einen einzigen, der diesem Menschen glaubt? Nur dieses verfluchte Volk läuft ihm nach, das keine Ahnung vom Gesetz hat. Doch Nikodemus, der auch zu den Pharisäern gehörte und Jesus früher einmal aufgesucht hatte, widersprach ihnen. Seit wann verurteilt denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und ihm seine Schuld nachgewiesen hat? Da fragten ihn die anderen Pharisäer, bist du etwa auch aus Galiläa? Du brauchst nur in der Heiligen Schrift nachzulesen, dann weißt du, kein Prophet kommt aus Galiläa. Danach gingen sie alle nach Hause. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg.
Ich finde das so einen schönen Schluss von dem Ausschnitt nach dem Streit, den sie da hatten. Danach gingen sie alle nach Hause. Keine Ahnung, wie es weitergegangen ist. Keine Ahnung, wie sie es gelöst haben. Sie sind einfach hingegangen. Ich dachte, ja, schon eine Lösung. Ich, der ja ein bisschen so konfliktscheu bin, könnte es jetzt auch noch wählen, dass ich einfach, oh, komm, ich gehe doch jetzt einfach mal da raus, du musst der Affäre ziehen. Schaut jetzt selber, wie ihr das löst. Aber gehen wir doch durch den Text durch. In Vorbereitung habe ich einen Freund gefragt, du, wenn du den Text liest, was springt dir an? Was kommt dir entgegen? Auf was könnte ich eingehen? Weil die Eveline hat schon gesehen, eben das Déjà-vu. Es ist so ein Text, ja, man kennt es eigentlich schon. Und ehrlicherweise wäre es jetzt auch nicht die Stelle gewesen, die ich hätte ausgesucht. Und dachte, ja komm, ich will etwas anderes, ein anderes Thema, das ich noch nicht so kenne. Jetzt da das Wasser, das hat ja schon das Wasser bis zum Hals. He. Kenne ich ja alles und so. Und dann war mein Datum irgendwie besetzt gewesen, und dann bin ich da hergerutscht. Das müsst ihr halt mit dem vorlieb nehmen. Aber was springt dich an, habe ich gefragt. Dann seht ihr, er hat es auf Lesen und gesehen, aber am letzten, dem großen Tag des Festes. Er hat gesagt, das gefällt ihm. Am letzten Tag, am grössten Tag von einem langen Fest, das war nicht nur so eine kleine Party gewesen. 7 Tage. Und dann kommt noch der Bonustag. Was war es für ein Fest gewesen? Die Eveline hat es schon gesehen, das Laubhüttenfest. Gefeiert zum Gedenken, aus dem 3. Mose 23 lesen wir. Das soll die Generationen nach euch daran erinnern, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten geführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. An das sollen sie sich an diesem Laubhüttenfest erinnern. Und im 3. und 5. Buch Mose wird auch beschrieben, wie das Fest soll gefeiert werden. Als Freudenfest sollst du es begehen mit deinen Söhnen und Töchtern, deinen Sklaven und Sklavinnen, dem Leviten, dem Fremden, der Waise und der Witwe an deinem Wohnort. 7 Tage lang sollst du Jahwe, deinen Gott, das Fest feiern, und zwar an dem Ort, den Jahwe auswählen wird. Das ist noch spannend, he? Nicht ich organisiere das Fest, wo ich will, sondern Gott sieht, wo das Fest wird sein. Denn Jahwe, dein Gott, wird dich segnen in allem Ertrag und der Arbeit deiner Hände, so dass du dich der Freude überlassen kannst. Das ist ein bisschen schlecht gelesen. So dass du dich der Freude überlassen kannst. Ich habe gedacht, wie gewaltig gut ist denn das? Du musst ihm nichts sorgen, das ist mir da entgegengekommen. Du kannst einfach Freude haben. Es ist einfach gut. Du musst nicht Angst haben, irgendetwas ist zu wenig, irgendetwas ist nicht organisiert, irgendetwas ist krumm. Du kannst dich der Freude überlassen. Du kannst dich hergeben. 8 Tage lang. Super. Das ist doch wirklich grandios. Geborgen, in Sicherheit. Einfach überlassen. An jedem der 7 Festtage sollt ihr für den Herrn ein Opfer auf dem Altar verbrennen. Am 8. Tag sollt ihr euch erneut zu seiner heiligen Festversammlung einfinden und für den Herrn ein Opfer darbringen. Auch an diesem Tag sollt ihr keiner Arbeit nachgehen. Ich habe vor kurzem doch mal so eine Sabbatpredigt gehabt. Da haben wir 8 Tage Sabbat. Also da musst du gut organisieren vorher, für das du 8 Tage nichts kannst machen. Und an diesem Tag, an diesem 8. Tag, an diesem grössten Tag von diesem Fest, ist unsere Geschichte hier. Kommt Jesus. Kommt mit der nächsten Folie. Stand, aber am letzten, dem grossen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also, er hat nicht gesehen. Entschuldigung, dass ich da bin. Ich möchte noch etwas sagen. Hallo! Wenn jemand dürstet, dann kommt zu mir und trink. Ich habe Wasser vom ewigen Leben. Entschuldigung. Er hat es laut gemacht. Er ist sicher an einem Ort hergestanden, wo er eine gute Akustik hatte. Er hat sich sicher von einem Raffi beraten lassen, dass das wäre. Er hat sich nicht irgendwo in einem Kämmerchen versteckt. Er hat nicht irgendwie geküschelt und geflüstert. Er hat eine Botschaft gehabt. Die hat er gewusst, die muss ich bringen. Die muss ich bringen und die müssen die Leute hören. Ich nehme an, warum hat er gewartet bis am 8. Tag? Vielleicht, ich dachte, ja, die werden ja auch die ganze Woche gesoffen haben wie die Löcher. Vielleicht waren die schon auch voll gewesen. Wie? Ist es durstig gewesen? Ja, natürlich. Aber er hat auch nicht gewartet, weil sie nicht besoffen waren, sondern er hat gewartet, weil anzunehmen ist, dass an diesem 8. Tag am meisten Leute werden da sein. Es wird sowieso schon immer eine Cape voll gehabt haben, aber dann werde ich am meisten da gewesen sein. Und dann bringt er seine Botschaft. Kommt zu mir. Ich habe Wasser vom ewigen Leben. Ströme vom lebendigen Wasser. Also wenn das heute jemand würde sagen, ich habe das dann schon gedacht, als Evelyn die Einführung gemacht hat, die Ich-Bin-Worte von Jesus. Ich dachte, also, auf dem Migros-Platz, jemand kommt zu mir, ich dachte, du hast eine Knickgeschichte oder sonst irgendwie nicht ganz alle Tassen im Schrank oder so, aber Jesus hat die in voller Autorität, das lesen wir ja nachher, sie haben nicht können festnehmen. Wenn das irgendwie so ein Dödel wäre, die hat ihn gepackt und zum Glot gebracht und gesagt, hey, schau mal, was der da gemacht hat. Aber sie nicht können. Sie haben gemerkt, da ist eine Autorität da, der Stöfer, als einfach ein Gelalle von einem Besoffenen. Aber was auch noch so ein Punkt ist, dass er die Rede an diesem Fest hatte, ist auch gewesen, dass anscheinend Tradition war, dass man am Laubhüttenfest das Priester zum Teich Siloa gelaufen mit so einem grossen, schönen, goldigen Krug. Dort Wasser rausgeschöpft und in einer riesen Zeremonie mit Pauken und Trompeten vom Tempel Worship-Gruppe unterstützt, vom Volk bejubelt, haben sie das Wasser hochgetragen. Im Tempo haben sie noch einen gutteren Wein dazu geleert. Und all das zusammen dann in die silberne Schale vom Altar eingegossen. Und das ist unter dem Vers, unter dem Motto gestanden, aus Jesaja 12, 3. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Und das war so ein bisschen ihr Verständnis. Ich bin nicht ganz so tief gegangen. Sehr wahrscheinlich könnte man vorstellen, dass das verknüpft ist mit dieser Geschichte aus dem Mose, die Evelyn gelesen hat heute. Dass das so verbunden ist. Dass das so die Erinnerung da ist. Und jetzt haben wir das Wasser aus dem Teich Siloa. Und Jesus kommt das brechen und sagt, das ist nicht das Wasser. Und ich glaube, das war so der Stolz der Pharisäer. Wir haben das Wasser, wir haben, den Heilsbrunnen, wir haben das. Und jetzt kommt da Jesus und bringt ganz andere Botschaft rein. Und darum ist mein erster Punkt, das ist auch nichts Neues, ist auch ein Déjà-vu. Jesus ruft dich und redet zu dir heute. Und vielleicht denkt ihr, ja, das ist ein bisschen komisch, aber er redet zu dir, wie er zum Volk Israel geredet hat. Er hat gewusst, wie diesen Leuten begegnen. Und wisst ihr, da die Geschichte mit dem goldenen Krug und so, das ist für uns heute alles nicht so relevant. Für das Volk damals war das relevant gewesen. Und er hat es genommen und aufgegriffen und mit ihrer Sprache zu diesen Leuten geredet, wie sie es verstanden haben. Und ist ja noch grandios. Er hat nicht nur mit ihrer Sprache zu diesen Leuten geredet, wie sie es verstanden haben, sondern er hat ihre Sprache zu diesen Leuten geredet, wie wir es heute noch verstehen können. Wir haben neue Schlüssel dazu bekommen, darum können wir das verstehen. Und sie haben es dann können verstehen, weil es in ihrem Kontext war, weil sie es geschnallt haben, was das geht. Und ich sage, Jesus redet zu dir heute und du verstehst es. Wenn du nicht sicher bist, kannst du es ganz einfach überprüfen. Entspricht es etwas, seht ihr etwas, was du noch nie gehört hast, aus der Bibel raus oder aus einer Lehre raus und so, dann bist du vorsichtig. Redet ihr etwas und merkst, das entspricht dem aus der Bibel, das entspricht der Lehre raus, dann kann es gut sein, dass Jesus direkt zu dir redet. Jesus redet, auch heute, durch seinen Geist. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Jemand hat geschrieben, das ist die kürzeste Einladung vom Evangelium. Durst, komm und trink. Also Verlangen, Mangel, Gang her, Hingabe und Erfüllung. Eigentlich so drin geht es. Manchmal machen wir es ein bisschen komplizierter. Du hast einen Mangel, gang dorthin und lass dich erfüllen von Jesus. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich kann euch nicht sagen, welche Stelle das da Jesus jetzt genau vor Augen hatte, wo er gesehen hat, wer glaubt, wie die Schrift sagt. Sehr wahrscheinlich werden das viele sein. Vielleicht könnte man auch sagen, wer glaubt, was die Schrift lehrt. Also, und aus dem muss aus der Gesamtsumme in den Glauben reinkommen. Denn ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deinen Nachkommen und meinen Segen über deine Kinder ausgießen. Sie werden wachsen wie Gras am Ufer, wie Weiden am Fluss. Vielleicht hat Jesus einfach auch Altes Testament erfüllt, auch noch mit dieser Aussage. Das, was ich gelesen habe, ist aus Jesaja 44, 3 und 4. Und die Offenbarung, die ich ein bisschen später lese, das ist, ich habe gesehen, Arsina, als ich heute Arsina meine Predigt hatte, so zum Einüben, habe ich gesehen, ein ganz bekanntes Lied. Und sie hat gesagt, ja, vielleicht ist dir das Lied nicht so ganz bekannt, wie du Mensch. Es ist einfach für mich bekannt. Aus Offenbarung 22, 12. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer da dürstet, der komme herzu. Komme herzu, steht im Lied. Der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Wasser, er hat in Gegenwart, also er hat Erfüllung gemacht, Jesus, mit dem Aussage, mit der Aussage, und hat auch in Zukunft gesprochen wieder. Wenige Kapitel vorher lesen wir die Geschichte von der samaritanischen Frau, wo Jesus am Brunnen begegnet. Da haben wir auch eine Folie. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in das ewige Leben quillt. Bis jetzt haben wir gehört, kommt zu mir und ich gebe euch Wasser. Also ich komme, nehme, jetzt habe ich Wasser. Hier lesen wir, wird in ihm zu einer Quelle werden. Es wird in uns etwas erschaffen. Es wird etwas aufgeschlüsselt. Bis jetzt haben wir manchmal die Idee von Tankstelle. Ja, Christi ist Tankstelle, oder? Du fährst da die Woche und so, mega schlimm, und dann kannst du am Sonntag, dann gehst du wieder die Woche, voll gut. Das ist nicht der Gedanke. Es wird eine Quelle erschlossen in uns. Nicht, wir sind abhängig von auf unsere Umstände, sondern in uns innen. Wir tragen das in uns innen. Ich werde nicht so einen heiligen Moment machen mit dem Wasser, wenn irgendjemand Durst hat. Oder irgendwie das Gefühl hat, oh, das Zeichen oder Durst oder einfach Lust oder was auch immer. Ich kann mit so einem Gütterli nehmen. Grün, Kohlensäure, blau nicht. Der Brunnen, wo sie sich getroffen haben, hat der Abraham gegraben dort. Und der hatte einfach begrenzte Tiefe gehabt, und die begrenzte Tiefe, die hat dann das begrenzte Fassungsvermögen gesetzt quasi. Und der Brunnen war angewiesen auf die Umgebung. Also er war angewiesen, dass es regnet. Regnet, Wasser geht nach, der Brunnen ist gefüllt, man hat irgendwie Grundwasser, das da erschlossen wird. Wenn es nicht regnet, hat der Brunnen noch weniger Wasser. Relativ einfache Geschichte. Ich weiß nicht, wie oft, ich glaube, das war ein ganz guter Brunnen, der war nicht oft leer, nicht oft trocken. Aber das Bild von diesem Brunnen ist, du bist angewiesen auf das, was in deinem Umfeld draussen irgendwie, du brauchst irgendetwas. Es muss regnen, für das du kannst funktionieren. Das Bild von der Quelle ist, du brauchst überhaupt nichts von außen. Du hast es in dir, durch das Wasser, das Jesus gibt. Die Quelle von der, die Jesus redet, ist ewig, beständig. Als Evelyn das gelesen hat aus dem Mose, habe ich gedacht, ja genau. Oder eine Quelle, ich habe schon auch ein bisschen gelesen, eine Quelle ist auch ein trügerisches Bild. Jetzt so ein bisschen, ist eigentlich auch einfach Grundwasser, das gesammelt wird und dann irgendwo rauskommt. Man hat einfach vielleicht ein grösseres Einzugsgebiet von dieser Quelle. Es gibt Quellen, die haben irgendwie im Inneren der Erde einen Ursprung. Aber grundsätzlich ist so, die einfach ein grösseres Einzugsgebiet und darum ist die Quelle. Als Evelyn das gelesen hat vom Berg, habe ich gedacht, ja genau. Wenn Gott Quelle ist, also was soll dir unmöglich sein, dann redest du halt zu einem Fels, wo Stein trocken ist und da kommt Wasser raus. Ich war mal auf der Baustelle und dort war eine Diskussion, ob etwas möglich ist oder nicht. Und dann hat er so gesehen, ja, also, wenn die Physik sagt, dass es nicht geht, dann geht es nicht. Er hat gesagt, ja, ich glaube nicht so. Nein. Also die Bibel ist ja voll davon, dass die Physik sagt, dass es nicht geht, und Gott sagt, es geht, dann geht es. Ich möchte euch ein Bild zeigen von einem Brunnen. Das ist für mich ein wunderschöner Brunnen. Der steht bei meinen Eltern daheim. Ich bin nicht ganz gleich lang dort wie der. Er war schon da, als ich ihn bekam. Und viele Erinnerungen an den, darum gefällt mir sehr wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht so eine schöne Gesetz. Oh, der hat da kleine, ging eigentlich noch weiter, aber irgendwie ist das Wasser da in die Beton gelaufen und dann hat es gefroren und dann hat es da abgeknallt. Weil da hing noch einen Meter länger, eigentlich so ein Überfluss, was weiterging. Und das Bild kommt mir, das kommt mir einfach immer in den Sinn, wenn es um das Wasser geht. Die Quellen, das Sprudelnde. Was haben wir da? Wasserschlachten gemacht. Brunnen trögelten an. Beim Heuen, wenn es staubig und trockener Hals, bist du da an, gehen spülen, den Hals spülen, dass du wieder ein bisschen schnaufen kannst. Das Heu blümt aus dem Haar rausgewaschen. Uns erfrischt, wenn wir, eigentlich unser Wasser am Tisch ist immer von da gekommen. Wir sind immer einen Krug Wasser geholt, immer hier. Die Sachen gekühlt, auch da. Kühlschrank keinen Platz mehr gehabt, man konnte es nicht erstellen. Es war immer da gewesen. Helsenmeer-Offiziere hatten mit dem Brunnen Kontakt gehabt. Wir sind nicht so wollen tun, wie wir wollen, und dann haben wir es auch reingeknallt. Pass auf, Evelyn! Genau, das ist unser Brunnen. An dem habe ich Freude. Und der Brunnen, das ist nicht so ein Ziehbrunnen, wie die Samaritanerin dort, wo in das Gespräch war. Das ist auch eine Quelle. Das ist eine eigene Quelle. Das hat so einen hydraulischen Widder. Und der ist, wir sind ein bisschen an einem Bord, oder? Der ist ein bisschen im Hocker unter, der Widder. Und pumpt das Wasser hoch. Und durch das, dass die Quelle unter ist, und wir oben, ist einfach das Einzugsgebiet viel grösser, oder? Wenn man den würde gerade oben fassen, hat man viel weniger Wasser. Aber weil die Quelle unter ist und dann wieder Pumpen zu suchen, ist das Einzugsgebiet vom Wasser grösser. Und ja, ein Bild von mir immer, der Brunnen, der Vater ist oft bei diesem Brunnen gestanden und hat auch fast eine ganz lange Zeit, auch fast wöchentlich, ist er dort bei Röhren gestanden. In der einen Hang hatte er Tour, in der anderen Hang einen Massbecher. Und dann wurde gemessen, worden, wie viel Liter Wasser das da in Minuten kommt. Das war sein ganzer Stolz. Also der Brunnen hatte einen sehr hohen Stellenwert bei ihm. Und wenn man ihn fragt, wo das beste Wasser ist, also er hat heute Sina gesehen und sie hat gesagt, also ich sage das so. Das ist das beste Wasser hier. Dann sage ich das natürlich auch. Das ist das absolut beste Wasser, das ihr heute haben. Wenn ihr mal gutes Wasser habt, herzlich willkommen. Unger Langeneck, 3614, im Berner Oberland, Ried 37, hinter dem Haus steht der. Da hat es einen Platz, könnt ihr reinfahren und dann, ja genau. Das Bild, das gefällt mir. Der Brunnen an der Quelle angeschlossen. Man kann sich da erfrischen. Oder nach die Leute können herkommen. Die Leute, vielleicht kann man ja das Bild noch machen, ich habe gesagt, wir müssen nicht mehr erfrischen, wir sind angeschlossen. Aber die Leute, die Jesus noch nicht haben, die Jesus noch nicht kennen und noch nicht mit dem unterwegs sind, die können sich da erfrischen. Die haben eine strenge Woche. Das sind wirklich arme Käben. Ich habe es wirklich, die letzte wieder, immer wieder. Woher will die gehen mit ihren Sachen? Wie gehen die ihre Probleme an? Die haben nicht jemanden, der sagt, ich bin das ewige Wasser und kommt zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Ich will euch erfrischen und erquicken und aufbauen. Das sind wirklich Arme. Und dann sind die froh, wenn sie zwischen. Die wissen ja das auch manchmal gar nicht, wenn sie so Quellen haben, wo sie sich gar nicht erfrischen können. Der zweite Punkt, den ich möchte sagen, oder den ich dich möchte fragen, wie hast du das erfrischende Quellwasser vielleicht in der letzten Woche erlebt? Vielleicht gibt es eine Szene, wo du gerade weißt, da erlebt oder du gelebt, was du weitergegeben hast. Was ist so passiert letzte Woche? Wo ist das gelebt worden? Wir gehen weiter, der Vers 39 würde ich mal heute überspringen, da in unserem Text, und möchte einfach mal zu dem Abschluss kommen, wo wir natürlich nicht ganz werden durchgehen und alle Verse auseinanderpendeln, wir werden einfach ein grob etwas herauslesen. Also die Spaltung der Juden, die dann passiert ist. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge. Und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid auch ihr verführt worden? Glaubt auch einer von den Obersten oder den Pharisäern an ihn? Aber der Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihrer war. Richtete unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuerst selbst gehört und erkannt, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und siehe, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Und so ging jeder in sein Haus. Es tut mir immer wieder weh, wenn man lese, dass eigentlich die die Schrift kennen und Gelehrte sind und eigentlich das Volk sollte lehren, wenn die gerade einfach nicht peilt haben und voll ihrer Welt sind. Anstatt das Volk zu lehren und zu führen, tun sie eigentlich verfluchen in diesem Text. Sie tun es verwünschen. Sie tun es anmachen. Und eigentlich finde ich ihre Argumentation, die sie in diesem Text bringen, überhaupt nicht haltbar. Es ist gar nicht um Diskussion gegangen. Das ist meine Schlussfolgerung. Das ist der Pharisäer gar nicht um Diskussion gegangen mit Jesus. Es ist darum gegangen, dass sie ihren Status, ihr Level behalten können. Sie wollen den goldenen Krug am Laubhüttenfest nach und nach tragen und sagen, wir unseren goldenen Krug, unsere Quellen, wir haben das, den Heilsbrunnen, unser Ding. Wir sind zufrieden an diesem goldenen Gefäß, das ist so schön, das reicht uns doch. Und ich glaube, viele Leute, die an diesem Fest waren, haben gemerkt, dass das Wasser, wo eigentlich geredet wird davon, dass das nicht stimmt in ihrem Herz innen. Die waren am Fest und dachten, ja, jetzt sollte man da freudig sein und alles sollte gut sein. Aber eigentlich bin ich traurig, eigentlich bin ich niedergeschlagen, eigentlich bin ich verloren, alleine, alles ist schwierig. Und ich sage jetzt einfach, alles ist gut. Und dann kommt Jesus mit so einer Botschaft rein und darum fängt es nachher anklingen. Darum merken sie nachher, den kann man nicht einfach festnehmen. Der hat etwas, was der sieht. Der hat mehr als da ein Krügli hoch und nachher tragen. Sie wollten nur ihre Privilegien schützen. Weil wenn sie sich ja mit Jesus, das hat der Nikodemus ja näher gesehen, sieht unser Gesetz nicht, dass wir uns zuerst auseinandersetzen mit jemandem, bevor wir ihn verurteilen. Weil hätten sie ja das gemacht, dann hätten sie ja herausgefunden, dass Jesus erst nach der Rückkehr von Ägypten nach Galiläa gezogen ist. Als er geflüchtet ist auf Ägypten, ist er nach Nazareth gegangen, in Galiläa. Aber Jesus ist ja in Bethlehem geboren, aus dem Samen David. Das hätten sie alles herausgefunden, hätten sie geredet mit ihm. Und das sind ihre Argumente. Er kommt aus Galiläa, er kommt nicht von David, er stammt nicht von David ab, er kommt nicht aus Bethlehem. Die sich absolut überhaupt gar nicht für Jesus interessiert. Dann war es sehr gleich, wer das ist. Er hat einfach gestört. Er hat einfach eine andere Religion. Er hat ihren Status in Gefahr gebracht. Und er dachte, ja, okay, vielleicht haben wir manchmal auch so ein goldiges Gefäß, wo wir haben. Oder manchmal so einen Brunnen. Quasi die Quellen sind wir nicht. Das ist ja Jesus, oder? Die Quelle an uns angeschlossen. Aber ich habe gemerkt, ja, manchmal bin ich vielleicht so ein Brunnen, ich bin einfach so ein Gefäß. Und darum mein dritter Punkt, wo ich dann noch ein bisschen ein Beispiel aus dem Leben erzählen möchte, ist, wo wirst du herausgefordert, Gott an erste Stelle zu setzen? Was ist dein Punkt? Wo wirst du herausgefordert, dass etwas anderes, dass irgendwie eine Tradition, dass ein schönes goldiges Krügli den Platz von Jesus einnimmt? Vor 10 Tagen etwa, habe ich ein kleines Dankesessen dürfen machen mit meiner Firma. Und das war ein gemütlicher Abend. Die Eveline war dort dabei. Sie macht seit letztem Jahr Buchhaltung für meine Firma. Bin ich sehr froh. Und am Morgen habe ich gesehen, das war mir wirklich ein Anliegen, diesen Abend. Und ich habe Gott gebetet, dass alles so kommt, wie er das möchte. Dass es einfach in seinen Wegen läuft. Den ganzen Tag, aber besonders auch den Abend. Der Abend ist gekommen. Irgendwann, kurz vorher, haben wir noch ein paar Leute abgesehen, die eigentlich Freude hatten, sie wären gekommen. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht weiter schlimm. Ich habe es ja Gott deponiert. Das hat schon seine Richtigkeit. Also gut. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich an diesem Abend noch möchte, dass ich möchte beten. Und zwar nicht beim Nachtessen, weil das manchmal so stier aussieht. Und das macht man halt, wie man es macht, so formell. Und es hat auch Leute gehabt, die nicht so mit Jesus unterwegs waren, wie wir das sind oder wie wir das verstehen. Weil ich sehe, das möchte ich irgendwie, dass das anders durchkommt. Ich sehe, ich möchte das eigentlich machen, ein Gebet sprechen, als Höhepunkt von meinen Verdankungen. Das habe ich aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse. Am Abend im Bett habe ich gemerkt, ich habe es vergessen. Dann dachte ich, eigentlich habe ich ja gebetet, dass alles so passiert, wie es passiert. Jetzt haben sie es vergessen. Ja gut. Und wir hatten gute Gespräche. Also es ist nicht die Frage, glauben wir ja in etwas. Eveline hat das Zeugnis erzählt, andere Zeugnis erzählt und Fragen gestellt und gesagt, ja, da geht der die Gemeinde und der und so. Dann habe ich gemerkt, also jeder merkt, um was es hier geht eigentlich. Am nächsten Tag bin ich in das Mannenwochenende und dort ist es darum gegangen, ich habe so ein Herz, ein ausgeschnittenes Herz bekommen und dort ist es darum gegangen, segne dein Herz. Also frag Gott, wie dein Herz aussieht. Nicht physisch, sondern wie sieht dein Herz, der Inhalt von deinem Herz aus? Ich dachte, super. Und irgendwann ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Oh, ich habe nicht gebetet. Und dann sind wir da irgendwie dargestellt. Nicht gebetet, das war verknüpft mit du hast versagt. Es hat nicht gelangt. Und dann haben wir das so ein bisschen angeschaut und dann mein Herz noch ein bisschen mit Gott besprochen. Und irgendwann habe ich gemerkt, für Gott ist das gar kein Problem. Nicht zu beten zu haben. Es war mein Problem. Ich habe nicht gebetet. Und mein Problem war, Eveline ist ja am Allianz-Gottesdienst vorgestanden auf der Bühne und hat gesagt, wir versuchen, unsere Gemeindemitglieder rauszuschicken, dass sie dort drinnen stehen, wo sie stehen. Und dort leben, den Glauben leben, wo sie leben. Und nicht möglichst zu horten in der Kirche und möglichst verpflichten, dass sie möglichst für gar nichts Zeit haben. Und ich habe gemerkt, wie bei mir passiert ist, ich möchte jetzt der Eveline gerne sagen, wie gut, dass ich doch das mache. Ja, ich lache. Zina hat mich auch ausgelacht. Für mich war das eine kleine Tragik. Zu merken, dass ich Sachen machen will, mit dem Vorwand, dass doch da jetzt so super heiliges Wasser rauskommt. Aber eigentlich wollte ich nur, dass die Leute den Brunnen anschauen und sagen, oh, mega cooler Brunnen. Mega schön. Das Krügli da, das Goldige, das ist super. Mega gut. Das hat mich schon traurig gemacht und hat mich mögen. Gemerkt, weißt du, das ist nur etwas Kleines, aber spielt gar keine Rolle. Trend ist Trend. Gross ob klein. Gott nicht an der ersten Stelle ist Gott nicht an der ersten Stelle. Vielleicht siehst du, das ist für mich kein Problem. Vielleicht, also das Leben ist vielfältig. gibt sicher irgendetwas, was euch anspricht. Und sonst sagt mir es und dann komme ich gerne zu euch und ihr könnt mich ein bisschen coachen. Und darum hat Jesus müssen gehen. Das wäre der Vers 39. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und Johannes 16,7 steht, doch glaubt mir, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich ihn euch senden. Und dann kommt der Vers wieder aus Offenbarung. Und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Jesus und der Geist, der Heilige Geist, den er geschickt hat, und die Braut, Jesus, sie rufen, komm zu mir, komm zu dem Wasser. Ich will dich anschliessen. Du hast nicht nötig, dass du das Krügli musst cool finden. Du hast nicht nötig, dass du den Brunnen musst cool finden. Du darfst Freude haben, absolut. Du darfst Freude haben an schönen Sachen. Du darfst Freude haben an dem, was du gut kannst. Aber es geht nicht um dich, es geht um das Wasser, das da rauskommt. Möchte ich einen kurzen Moment einfach Zeit lassen, wir werden ein Lied hören. Und dann werde ich noch die drei Punkte, das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Erstens, Jesus ruft dich und spricht zu dir, und das zwar heute. Das ist nicht eine Folie, das habe ich ein bisschen schlecht gemacht. Sie kommt nach dem Lied, aber dann sage ich nicht mehr. Und zweitens, was hast du erfrischend als Quellwasser erlebt letzte Woche? Und drittens, wo bist du herausgefordert, Gott an die erste Stelle, nicht irgendwo vorne, erste Stelle zu stellen? Wo ist deine Herausforderung in diesem Sinne?